ARD.
Ja, Werfer sind ja prinzipiell ein bisschen schwerer gebaut und neigen auch dazu, mal zu schnarchen. Und wir sind im Trainingslager auch immer zu zweit auf dem Zimmer. Wenn das derjenige gleich hört, dann wird er auch schon wissen, wer gemeint ist.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt auch schon erlebt haben. Ich bin Ilka Steinhausen und heute ist unser interessanter Gast Mika Sossner, der erfolgreiche Diskuswerfer aus Bergedorf, 20 Jahre alt und mehrfacher Landesmeister und norddeutscher Meister, Weltrekordhalter der unter 20-Jährigen mit 71,73 Meter. Herzlich willkommen, Mika, bei Viel Hamburg.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen lieben Dank.
Ja, Mika, du bist 1,99 groß, durch und durch trainiert, ein wahrer Athlet. Und ich habe gelesen, dass du Schuhgröße 51 hast. Stimmt das?
Ja, es stimmt natürlich. Leider stimmt das. Es kommt drauf an, welches Schuhwerk oder welche Marke ich tatsächlich am Fuß habe. Aber zwischen 51,5 bis 50, 51,5, was dazwischen.
Okay, und wo kaufst du Schuhe?
Meistens leider im Internet. Ist ja nicht so einfach, solche großen Größen irgendwo herzubekommen. Wenn man normal ins Geschäft geht, wird das eher schwierig.
Und sind es denn nur Sportschuhe? Oder wenn du jetzt heiraten würdest beispielsweise und würdest ein paar richtige Schuhe haben wollen, ginge das auch noch?
Also letztendlich sind es natürlich als Sportler hauptsächlich Sportschuhe, die ich kaufe oder die ich auch trage, weil sie einfach komfortabel sind, bequem sind. Ja, also wenn man Anzugsschuhe sich besorgen möchte, wird es, glaube ich, schon interessant. Ich habe ein paar, was bisher noch nicht den Geist aufgegeben hat, deswegen bin ich da ganz glücklich.
Ja, bei deiner Körpergröße von 1,99 hätten sie dich wahrscheinlich auch gerne beim Basketball gehabt, oder?
Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, für den Basketball oder allgemein ist das, glaube ich, noch ein bisschen klein. Aber ich denke, 1,99 Meter grundsätzlich sind erstmal schon mal eine gute Körpergröße, ja.
Warum hast du dich eigentlich für Diskus entschieden? Das ist ja schon eine spezielle Sportart. Eine der ersten antiken olympischen Disziplinen ja tatsächlich, aber ja schon irgendwie sehr speziell.
Ja, es ist eine sehr, sehr ausgefallene Sportart. Es ist eine der Randdisziplinen der Leichtathletik. Ja, wie es, glaube ich, in den meisten Sportarten ist oder bei den meisten Sportlern ist es so, dass sie über familiäre Wege zum Sport finden. So ist es bei mir auch gewesen. Ich habe mich davor grundsätzlich ein bisschen ausprobiert, war da im Judo tätig, im Rudern mal ausprobiert und letztendlich in der Leichtathletik hängen geblieben. Das war so das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Am Anfang mit dem Mehrkampf angefangen, da erstmal Grundlagen gelegt, mal alles ausprobiert und dann irgendwie mit, relativ großen Körper und schon, einer relativ kräftigen Statur wird das, glaube ich, nichts mit dem 100-Meter-Sprint oder mit dem Ausdauerlauf. Deswegen dann im Wurf hängen geblieben und sich dann letztendlich in den Diskuswurf verliebt, ja.
Oder Fußball und Hockey war nie ein Thema, so eine Mannschaftssportart.
Ja, ich finde Mannschaftssportarten immer interessant, in der Hinsicht, das zu schauen, aber letztendlich selber auszuüben, finde ich ein bisschen schwer, weil wenn ich in einem Wettkampf miserabel abschneide, bin ich selber dran schuld. Im Teamsport ist es so, dass das ganze Team letztendlich dran schuld ist und das ist nicht so meins. Also ich bin lieber selber für mich verantwortlich.
Du kennst dich in Hamburg gut aus, du bist hier geboren. Wir machen in Viel Hamburg immer so eine kleine 040 Aufwärmrunde. Wo sagst du, das ist Hamburg, das ist mein Lieblingsplatz, hier gehe ich total gerne hin?
Also ich muss sagen, ich bin natürlich Leistungssportler und Sport ist für mich alles und die Jahnkampfbahn ist einfach der optimale Platz, um sowohl hart zu arbeiten, also hart zu trainieren, als auch gleichzeitig die Ruhe zu finden. Wir haben ja wirklich eine der schönsten Anlagen Deutschlands, würde ich sagen, mit einem Planetarium oder direkten Blick aufs Planetarium, direkt im Stadtpark. Wenn dann die Sonne scheint und es 25 Grad sind, glaube ich, gibt es keinen schöneren Platz als da, sich aufzuhalten.
Was würdest du denn gerne mal tun, was du noch nie gemacht hast in Hamburg?
Ja, also die ein oder anderen wissen, dass ich bin großer Handballfan, gucke Handball auch sehr, sehr gerne. Und wir haben ja auch eine sehr, sehr gute Handballmannschaft in Hamburg. Und ich glaube, wenn ich mir was aussuchen dürfte und das auch wirklich wahr wird, dann würde ich gerne in der ersten Handball-Bundesliga mal ein Spiel für Hamburg Handball machen.
Und welche Position wäre das?
Ich denke, ich wäre schon in Richtung Kreisläufer aktiv. Aber ich bin bin für alles zu haben.
Okay, schauen wir mal, wo der Trainer dich aufstellen wird.
Also wenn er, dann sollen sie mich gerne anrufen, ich bin immer da.
Welchen prominenten Hamburger, welche prominente Hamburgerin würdest du gerne mal treffen?
Ja, es ist relativ schwer. Wir haben ja echt viele, viele Prominente hier in Hamburg. Eine der schönsten Städte Deutschlands. Deswegen setzen sich ja auch viele Prominente hier nieder. Ich glaube, für mich ist es dann tatsächlich der Bürgermeister. Ich würde mal den Bürgermeister gerne persönlich kennenlernen. Einfach mal über die Sportstadt Hamburg reden. Und ja.
Ja, dann hoffen wir mal, dass er das gehört hat. Und vielleicht kommt dann eine Einladung. Ja, vielen Dank erstmal bis hierher. Die Olympischen Spiele in Paris im August, das ist erstmal dein nächstes großes Ziel. Du hast die Norm, also die nötige Weite für die Qualifikation schon geschafft. Heißt das, du fährst jetzt sicher nach Paris oder fehlt noch was?
Ja, so einfach ist es leider nicht. Wir haben bestimmte Nominierungsrichtlinien oder Nominierungsanforderungen, die zu den Olympischen Spielen zählen, die der Verband aufgestellt hat. Grundsätzlich ist die Hauptaufgabe geschafft, die Olympianorm ist erzielt. Jetzt hängt es natürlich auch drauf oder kommt darauf an, was die restlichen deutschen Werfer noch machen. Wir haben ein extrem starkes Feld in Deutschland. Aktuell ist es so ein bisschen jung gegen alt. Und ja, wir haben 3 Plätze. Wenn jetzt 4 Leute die Olympianorm haben oder sogar 5, wird es sehr, sehr spannend, wer letztendlich zu den Olympischen Spielen fahren darf.
Und wie bereitest du dich darauf vor?
Ja, also ich mache erstmal weiter. Wir trainieren weiterhin hart. Ich habe mit meinen Trainern prinzipiell erstmal alles abgesprochen. Wir sind jetzt auch wieder so ein bisschen in strukturelleres Training erstmal gegangen. Also wir sind jetzt erstmal wieder in so eine kleine Aufbauphase gegangen, um eventuell die Saison nach hinten raus ein bisschen besser vorzubereiten.
Wie stelle ich mir das Training vor? Wie oft ist das, wie ist dein Tag?
Also prinzipiell ist zweimal am Tag, oder sind 2 Trainingseinheiten am Tag geplant. Das läuft sich dann letztendlich in der Woche zwischen 9 und 10 Einheiten aus. Sonntag ist meistens frei, Samstag ist eine Einheit und Mittwochs ist eine Einheit. Ja, es setzt sich aus viel Krafttraining, viel Technikeinheiten zusammen. Der Spielraum zwischen Sprints und Sprüngen muss halt natürlich auch abgedeckt sein, dass halt die Explosivität der Gesamtbewegung nicht drunter leidet. Also es ist ein sehr, sehr vielseitiges Training. Viele denken immer nur, ja, der typische Werfer, der macht auch relativ wenig im Training. Tatsächlich ist sind allgemein die Wurfdisziplinen mit Mehrkampf die Disziplin, die am meisten arbeiten im Training. Ein Sprinter muss relativ viel regenerieren, damit er sich muskulär nicht verletzt, weil Sprinten halt nur aus Schnellphase, also Schnellzucken besteht. Ja, deswegen macht das Training halt aber auch unfassbar viel Spaß, weil es sehr, sehr vielseitig ist.
Aber es muss ja schon total präzise vom Bewegungsablauf sein, denn wenn die Diskusscheibe nicht im richtigen Winkel deinen Zeigefinger verlässt, dann geht er ja schief. Und dann verlierst du an Länge.
Ja, definitiv. Also der technische Ablauf, der muss automatisiert sein. Wir reden immer vom Automatismus. Es ist einfach eine Bewegung, die sich über die Jahre hunderte, tausende Male wiederholt, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Und letztendlich geht es darum, die perfekte Technik zu finden, die zu automatisieren, natürlich auch für den Körper anzupassen und das die nächsten Jahre zu perfektionieren.
Und wird das auch mit Videoanalyse beobachtet? Ja, ne?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass das Handy ist mit einer der Hauptaufgaben im Techniktraining, also dass es irgendwie immer mit dabei ist, aufgestellt und in Slow-Mo-Aufnahmen kann man tatsächlich dann relativ gut Bild für Bild auch immer analysieren. Wir haben auch spezielle Kameras teilweise, die sowas halt aufnehmen und analysieren.
Und das Training, so wie es jetzt aufgebaut ist, das ist jetzt genau auf den Saisonhöhepunkt Olympische Spiele ausgelegt?
Also der Saisonhöhepunkt bzw. das Saisonziel, was ich mir auch schon seit mehreren Jahren gesteckt habe, ist einmal die Olympischen Spiele zu erreichen. Jetzt stehen sie natürlich vor der Tür und auch noch im Nachbarland. Prinzipiell ist der Saisonhöhepunkt sind erstmal die deutschen Meisterschaften. Das ist das Hauptziel, um da eine gute Platzierung hinzulegen, um sich letztendlich dort für die Spiele zu qualifizieren. Also es ist, wie davor schon gesagt, wir versuchen die Saison hinten raus besser zu gestalten. Also was jetzt die Wettkämpfe in den nächsten Wochen angeht, nehmen wir jetzt absichtlich raus. Also wir gehen jetzt in eine hohe Volumenphase wieder im Training, machen den Körper quasi absichtlich wieder ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerer, dass er halt nicht so ganz spritzig für einen Wettkampf ist.
Mhm. Du hattest ja letztes Jahr auch eine schwere Verletzung. Du hattest einen Bänderriss im Fuß. Wie ist die Angst, dass wieder etwas passieren könnte?
Ja, ich denke, im Leistungssport ist allgemein die Angst einer Verletzung immer gegeben. Ne? Wir bewegen uns im ganz, ganz schmalen Bereich von zu hoher Intensität. Also es ist, ne, wir haben das Prinzip der Superkompensation, versuchen wir ständig zu erhalten oder ständig da dran zu sein. Da ist immer eine Schwelle, wo man ganz bisschen drüber geht und dann reißt der Muskel oder der Muskel wird beschädigt. Oder letztes Jahr war es einfach tatsächlich nur Pech. Wir machen nach dem Krafttraining teilweise so ein paar spezielle Metballwürfe noch hinterher, um die Kraft direkt in die Schnelligkeit umzuwandeln. Und hatte dann noch Gewichtheberschuhe an und bin einfach auf die Kante der Gewichtheberschuhe getreten, umgeknickt. Und dann hat es mal eben Peng gemacht im Fuß und weg war die Sehne.
Und wie wichtig ist die Ernährung bei all dem?
Also ich würde schon sagen, dass die Ernährung eine große Rolle spielt. Wir müssen uns ja auch ausgewogen ernähren. Wir ernähren uns vor allen Dingen natürlich proteinreich, damit die Muskulatur so gut wie möglich versorgt wird. Bei uns ist es glücklicherweise so, dass wir auch so ein bisschen auch mal ein paar Cheat-Meals einlegen dürfen, also auch mal ein paar Tage in der Woche, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir nicht strikt drauf achten, wie viel und was wir essen.
Und was gibt's dann?
Also ich bin generell ein sehr, sehr großer Fleischliebhaber, aber ich esse also sehr, sehr gerne Burger. Ja, also sämtliche Sachen, wo man in die Fast-Food-Kategorie auch mal abrutscht. Deswegen.
Ich habe in einem Artikel über dich gelesen, der war allerdings auch schon ein bisschen her, dass du 100 Kilo gewogen hast und dass du zulegen wolltest. Das hast du jetzt getan, stimmt's?
Ja, das ist richtig. Das war 2021 müsste das gewesen sein. Da habe ich 98 Kilo gewogen noch. Gut, ich meine, im Laufe des Prozesses im Training und vor allen Dingen auch, was den Altersunterschied in den letzten Jahren angeht. Also ich meine, der männliche Körper produziert ja allgemein auch mehr Hormone im Verlauf der Jahre. Wir haben viel Krafttraining gemacht. Wir haben auch viel Muskulatur in der Hinsicht aufgebaut. Also wir sind jetzt bei 125 grob. Haben da in der Hinsicht gute Arbeit geleistet.
Hast du zugelegt. Ah, ja. Und wie stelle ich mir das vor? Das müssen ja irrsinnige Berge sein, die du da gegessen hast, bei dem ganzen Sport gleichzeitig.
Ja, also es ist ein sehr, sehr kostenspieliger Faktor. Also wie gesagt, wir müssen uns sehr, sehr ausgewogen ernähren. Wir müssen darauf achten, dass der Körper nicht in ein Kaloriendefizit fällt und trotz alledem versuchen quasi dem Körper immer noch das Nötige zuzuführen. Und das ist halt die Schwierigkeit. Also wir essen sehr, sehr viele Eier, wir trinken sehr, sehr viele Shakes, um quasi also auch mit Nahrungsergänzungsmitteln nachzuhelfen, dass einfach der Körper die Nährstoffe kriegt, die er braucht.
Ja. Wie groß ist das Team eigentlich um dich herum?
Also das Team ist relativ groß geworden jetzt seit letztem Jahr. Ich habe nochmal ein bisschen aufgestockt. Der Zyklus von 2019 bis 2023 war es quasi immer nur ein Trainer, der alles geleitet hat. Das war Juri Minor oder ist immer noch Juri Minor. Das ist mein Heimtrainer, der mich schon seit Tag 1 quasi mit betreut, der mir überall zur Seite steht, der alles für mich gemacht hat die letzten Jahre. Und jetzt haben wir es quasi noch erweitert. Ich habe einen Athletiktrainer, der beim Olympiastützpunkt Hamburg angestellt ist. Der übernimmt jetzt quasi alles, was die Krafttrainingsplanung angeht, wie die Saison sich gestaltet, was den Kraftverlauf der Saison angeht. Und wir haben einen Cheftrainer oder ich habe einen Cheftrainer, das ist der Herr Lundfors. Der sitzt in Berlin und der ist quasi der Chefcoach. Der gestaltet die ganze Saison. Der überlegt sich, wie viele Würfe müssen in der und der Woche sein, wie viele schwere Würfe, spezielle Würfe, wie viele spezielle Kraft, wie viele Sprints, wie viele Sprünge müssen in der und der Woche absolviert werden, in der und der Periode des Jahres. Und das zusammen hat jetzt dieses Jahr quasi das neue Team gestellt oder ergeben quasi. Und bin sehr, sehr glücklich, dass jeder einzelne von denjenigen an meiner Seite ist und mich so tatkräftig auch unterstützt.
Und wie streng ist der Juri Minor?
Doch, also ich mag's relativ gerne. auch mal einen Coach zu haben, der ja auch mal durchgreift und auch einfach sagt, was er denkt und was er meint, so fertig. Ich finde es wichtig, ich mag es gerne. Ich mag auch gerne eine bisschen grobere Ansprache. Ich brauche sowas auch im Training, dass mir mal einfach mal jemand sagt, so jetzt reiß dich mal zusammen und zieh mal durch. Na, sowas.
Ist aber noch verhalten grob.
Ja, das ist noch verhalten grob, richtig.
Und wird es auch manchmal gröber?
Nein, also so viel gröber jetzt nicht, aber ich denke im Krafttraining, wenn es vor allen Dingen um persönliche Rekorde geht, wenn dann auf der Hantel ein gewisses Gewicht geladen ist, dann wird auch schon mal rumgeschrien, aber das ist bei uns ganz normal. Und das nehme ich auch überhaupt nicht persönlich, sondern das pusht mich sogar noch eher.
Ein großes Thema in der Leichtathletik ist ja immer wieder auch Doping. Gibt es da unangemeldete Tests bei dir?
Ja. Also in Deutschland ist es so, dass prinzipiell die NADA für einen zuständig ist, das ist die nationale Anti-Doping-Agentur. Jeder deutsche Nationalkaderathlet ist in diesem Dopingpool der NADA. Da gibt es drei verschiedene Testbereiche. Das ist einmal der allgemeine Testpool, dann der nationale Testpool und noch einen darüber. Ich bin im nationalen Testpool, das bedeutet, ich muss quasi jeden einzelnen Tag angeben, wo ich schlafe, was für Wettkämpfe ich habe und quasi wo ich anzutreffen bin für eine Kontrolle. Bei uns oder allgemein bei mir sind in den letzten Monaten relativ viele Kontrollen auch angefallen, was auch gut ist. Also ich bin absolut für einen sauberen Sport. Für mich ist es immer schwer einzuschätzen oder schweren Herzens zu sehen, wie wenig Kontrollen teilweise im Ausland halt vorgenommen werden. Und für die deutschen Sportler ist das in dem Sinne halt nicht fair, meiner Meinung nach.
Und sprecht ihr Sportler darüber?
Ja. Also ich meine, als Sportler beschäftigt man sich sowieso 24/7 mit dem Sport. Man ist die ganze Zeit mit Sportlern unterwegs, redet mit Sportlern. Und dieses Thema wird leider immer wieder verschwiegen. Es sind in den letzten Jahren immer wieder positive Fälle rausgekommen oder an die Öffentlichkeit gekommen, die dann aber doch irgendwie wieder schnell aus der Öffentlichkeit verschwunden sind, wo man sich dann auch so sagt, so ja, das ist ist alles nicht so einfach. Also.
Und wie stelle ich mir das vor, wenn ihr auf dem Wettkampf seid und das ist dann ein internationaler Wettkampf, dann wisst ihr schon, wer diejenigen sein könnten, die dopen oder... Ist das völlig unbekannt?
Also Wissen
oder Ahnen. Also
ahnen kann man so etwas, aber letztendlich ist das eine sehr, sehr schwere Unterstellung, jemanden quasi des Dopings zu bezichtigen. Ja, das ist nicht so einfach, das muss man nachweisen können. Ich würde sagen, dass 99,9% der Athleten, die im Sport, also in Deutschland würde ich sagen, 99,9% der Athleten sind clean, weil in Deutschland das Doping-System zu manipulieren ist unmöglich. Das ist absolut unmöglich. In Deutschland als positiver Sportler rumzulaufen und Wettkämpfe zu bestreiten, ist nahezu unmöglich. Man wird eigentlich erwischt. So. Und das ist im Ausland halt anders. Also wenn man im Ausland mal schaut, wie viele Dopingkontrollen ich nenne jetzt keine Länder, ne? So, aber das ist, also es ist einfach nicht fair. Punkt.
Okay. Gehen wir mal gedanklich nach Paris, so es denn klappt. Mit wem würdest du da mutmaßlich in einem Zimmer sein? Hast du da einen Wunschkandidaten?
Also ich hab keinen Wunschkandidaten. Letztendlich ist mir das relativ wurscht. Wenn ich da im Zimmer nachher liegen darf, dann bin ich einfach nur happy und glücklich.
Aber wenn einer neben dir schnarcht, ist auch nicht so schön.
Och, das ist ein ganz witziges Thema.
Weil du schnarchst.
Nee, ich schnarch nicht, aber Werfer sind ja prinzipiell ein bisschen schwerer gebaut und neigen auch dazu, mal zu schnarchen. Und wir sind im Trainingslager auch immer zu zweit auf dem Zimmer. Wenn das derjenige gleich hört, dann wird er auch schon wissen, wer gemeint ist.
Okay, also schöne Grüße an
ihn. Genau, liebe Grüße, ja.
Wie ist denn beim Wettkampf so die Stimmung auch unter euch? Ihr seid ja auch letztlich Konkurrenten.
Definitiv. Prinzipiell sind alle Konkurrenten, der ganze Nationalkader ist prinzipiell deine Konkurrenz in dem Sinne. Trotzdem ist das echt das Schöne im Wurf oder allgemein im Diskuswurf, dass jeder mit dem anderen in den meisten Fällen ganz gut kann. Also wir sind alle befreundet, wir reisen ja auch prinzipiell durch die ganze Welt zusammen, haben manchmal dieselben Wettkämpfe im Ausland, haben aber auch die selben Trainingslager. Also da ist das eigentlich eine sehr, sehr coole und ja, schöne Gemeinschaft.
Es gibt ja 5 deutsche Diskushelden, Jürgen Schult, Lars Riedel, die Harting-Brüder und Rolf Danneberg aus Pinneberg, der 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles Olympiasieger geworden ist. Hast du Kontakt zu denen? Hast du die schon mal getroffen? Vielleicht sogar Rolf Danneberg mal in Hamburg?
Also Danneberg habe ich schon ein paar Mal getroffen. Der hat ja auch früher noch auf der Herrenkraftbahn Markus Münch trainiert. Ja, also ich habe zu vielen von denen Kontakt. Ich glaube, Lars Riedel ist der Einzige, zu dem ich noch gar keinen Kontakt hatte. Mit Schulte verstehe ich mich auch sehr, sehr gut. Der ist in Chiembaum als Bundespolizeitrainer Angestellter. Die Harting-Brüder, ich bin gerade mit Christoph im Trainingslager auch gewesen. Robert war auch da, aber zum Urlaub machen. Also ich kenne die meisten von denen und verstehe mich auch gut mit denen.
Und sind das Vorbilder für dich?
Definitiv. Also ich meine, vor allen Dingen Robert habe ich mir immer als kleiner Bubi quasi noch tausende Male im Fernsehen angeguckt, die Technik analysiert und auch einfach bewundert, diesen Charakter Harting einfach. Ne? Der Herr hat alles erreicht, was er erreichen konnte, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister. Es ist dann natürlich inspirierend, als junger Athlet solche Charaktere zu erleben oder auch zu sehen.
Und nehmen wir mal an, du schaffst jetzt Paris. Wenn du das tun würdest, was wäre dann dein Ziel? Ist es dann so für dich, dass du sagst, also wenn ich jetzt schon mal da bin, dann will ich auch eine wirklich sehr gute Platzierung, oder sagst du dir dann tatsächlich, das olympische Motto, dabei sein ist alles?
Naja, also ich denke, der Leistungssportgedanke sollte nie aus dem Kopf verschwinden. Ne, wenn man als deutscher Athlet für die Olympischen Spiele nominiert wird und auch in Paris vor Ort ist und Deutschland repräsentiert, dann sollte der Gedanke nicht mehr zählen, okay, dabei sein ist alles, sondern da sollte der Gedanke zählen, ich versuche an dem Tag das Beste für mich und für Deutschland herauszuholen. Ich meine, ich trainiere nicht umsonst und reiß mir jeden Tag den auf, damit ich am Ende dabei bin, sondern ich möchte auch das beste Ziel oder das bestmögliche Ergebnis für mich selber auch erzielen.
Und die Olympischen Spiele, da kriegt man schon Gänsehaut, ne? Wenn der Einlauf ist.
Absolut. Also jedes Mal, wenn ich Olympische Spiele auch nochmal, ich bin ein sehr, sehr großer YouTube-Gucker, also schaue mir das gerne nochmal im Nachhinein dann Teilausschnitte oder Zusammenschnitte an. Ich meine, Olympische Spiele sind alle 4 Jahre. Dieses Jahr ausnahmsweise alle 3 Jahre aufgrund der Pandemie. Aber das ist das größte Sportereignis weltweit. Und wenn man da ein Teil davon sein kann, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr inspirierend. Und da kann man dann, glaube ich, auch stolz drauf sein.
Das kannst du auf jeden Fall. Ich kriege mit dir Gänsehaut. Ich finde es auch ganz toll. Ich finde Olympische Spiele auch ganz toll. Wir haben die Fragerunde bei viel Hamburg, Alster oder Elbe. Entscheidest du dich für das Blockhaus oder lieber fürs Fischbrötchen an den Landungsbrücken?
Fischbrötchen an den Landungsbrücken.
HSV oder St. Pauli?
Ich glaube eher St. Pauli.
Warum?
Ich kann es nicht sagen, das war jetzt eine Bauchentscheidung, Bauchgefühlsentscheidung.
Handy beim Essen auf dem Tisch oder in der Tasche?
Auf dem Tisch. Weil falls irgendwas sein sollte, vor allen Dingen Thema Doping, und ich einen Anruf kriegen sollte, anonym, sollte man da rangehen.
Okay, das heißt, du hast auch das Handy nachts immer an, neben dir?
Ja, Also du musst 24/7 erreichbar sein.
Picknick im Stadtpark oder Schiffe gucken an der Elbe?
Picknick am Stadtpark, weil die Jankaufbahn liegt doch im Stadtpark.
Tatort oder amerikanische Serie?
Amerikanische Serie. Ist mehr Action.
Schanze oder Reeperbahn zum Feiern?
Also als Leistungssportler geht man sowieso sehr selten feiern, aber ich denke, wenn, dann schon eher Schanze.
Vielen Dank. Ja, ich würde jetzt mal einen kleinen Rücksprung machen zu deinen Anfängen, zu deiner Sportkarriere. Deine ganze Familie ist ja sozusagen eine Diskusfamilie. Deine Mutter war Diskuswerferin, dein Opa auch, dein Bruder ist es. Wann hast du das erste Mal eine Diskusscheibe in der Hand gehabt und hast gesagt, das will ich auch machen?
Also eine Diskus allgemein hatte ich schon relativ früh in der Hand. Ich meine, mein Opa ist seit Tag 1 gefühlt auch in die Leichtathletik verliebt und vor allen Dingen in den Diskuswurf. Er ist auch jetzt tatsächlich letztens wieder Europameister geworden im Seniorenbereich. Also ich kann jetzt kein genaues Alter sagen, aber ich habe auf jeden Fall früh angefangen mit dem Gerät in der Hand. Wir haben aber allgemein eher angefangen, ein paar Steine zu werfen, vor allen Dingen am Meer oder so. Und ja.
Und deswegen warst du auch zufällig noch Kugelstoßmeister zwischendurch.
Ja. Ja, also ich im Wurfbereich ist es so, dass man, oder in den meisten Fällen kommt man zum Wurf durch den Mehrkampf. Das war bei mir auch so. Ich habe angefangen mit Mehrkampf, habe alles durchprobiert. Dann in die Wurfabteilung bin ich quasi in die Wurfabteilung abgebogen. Und dann nachher spezialisiert auf den Diskuswurf. Und nebenbei macht man immer noch so ein bisschen ein paar andere Sachen, weil zu früh sich zu spezialisieren ist nie gut. Man sollte quasi immer noch versuchen, im Jugendalter breit aufgestellt zu sein.
Und wie stolz sind deine Eltern? Wie stolz ist dein Opa?
Also mein Ziel ist immer, meine Mutter vor allen Dingen besonders stolz zu machen. Ich hoffe, ich habe das schon ein, zweimal erreicht. Also letztendlich muss ich auch sagen, ich wäre nie im Leben an diesem Punkt, wo ich jetzt aktuell bin, ohne meine Family. Mein Opa hat ja die Anfangstage vor allen Dingen unterstützt, was so Trainingsplanung anging oder was allgemeine Fragen auch über den Sport etc. angeht. Meine Mutter ist, ich habe eine alleinerziehende Mutter, die wirklich eine absolute Powerfrau ist. Also wir sind zu dritt zu Hause, drei Jungs und meine Mutter alleine. Die hat schon einiges auszustehen. Also ich habe es irgendwo in meinem Artikel auch echt ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie ist halt Ärztin, Psychologin, Physiotherapeutin, Mutter, Trainerin. Also sie ist alles auf einmal. Und das, ich weiß es wirklich sehr, sehr wertzuschätzen, was sie für mich bisher getan hat.
Und die Frage kann ich mir jetzt nicht verkneifen, bei drei Jungs, die wahrscheinlich alle in deiner Größe sind. Wie schwierig ist das zu kochen, den Kühlschrank voll zu halten? Das muss ja irre sein, was ihr so verputzt.
Also auf alle Fälle, das ist, es ist unglaublich, was diese Frau drauf hat. Es sind tatsächlich drei Jungs, die ziemlich groß sind. Ich bin oder werde wahrscheinlich einer der kleinsten sein. Die anderen beiden werden größer als ich. Also mein mittlerer Bruder, der hat wahrscheinlich eine Größe nachher von 2,5 Meter und der andere auch über 2 Meter. Es ist schon heftig. Also ich habe jetzt glücklicherweise tatsächlich heute einen neuen Partner dazu gewonnen. Das ist der Rewe Stanislawski. Da hat mir Holger Stanislawski, der halt auch im Leistungssport, vor allen Dingen im Fußball tätig war, hat mir quasi seine Unterstützung angeboten, wo ich halt auch extrem dankbar für bin, weil es einfach in das Finanzielle reingreift. Also Lebensmittel sind zum aktuellen Zeitpunkt so unfassbar teuer geworden. Da muss man auf jeden Euro so dreimal umdrehen. Und deswegen sind solche Unterstützungen oder solche Sponsoren unfassbar wichtig für mich.
Und dein Bruder Matti ist ja auch Diskuswerfer und der andere ist Ruderer. Mhm. Und die sind auch sehr erfolgreich.
Also mein mittlerer Bruder Matti, der ist jetzt tatsächlich auch in den Jugendnationalkader berufen worden. Der wird jetzt quasi seine erste Kadersaison machen dieses Jahr. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er uns dieses Jahr präsentieren wird. Er versucht sich für die Jugend-Europameisterschaften für dieses Jahr zu qualifizieren. Ich hänge da natürlich noch ein bisschen mehr drin, weil er in meiner Trainingsgruppe trainiert. Also er trainiert quasi den ganzen Tag mit mir. Er hat dasselbe Privileg, wie ich auch gehabt habe, auf eine Elite-Schule des Sports zu gehen. Also von Seiten der Schule die vollste oder die bestmögliche Unterstützung, die es im Schulsportsystem gibt.
Du hast es gerade schon angesprochen, du warst an der Sportschule Alter Teichweg. Mhm. Wie stelle ich mir das da vor? Die Schülerinnen und Schüler haben ganztägig Sportklamotten an, um in jeder Pause auch nochmal ein bisschen zu trainieren.
Also es ist tatsächlich ganz witzig. Wir hatten tatsächlich so eine kleine Sonder- oder Ausnahmegenehmigung an der Schule. Wir durften mit Sportklamotten oder nach dem Training, unmittelbar nach dem Training mit Sportklamotten tatsächlich im Unterricht erscheinen, weil es bei uns halt extrem eng getaktet ist. Also es gibt die Elite-Schule des Sports, die hat normale Sportklassen und eine Sportsonderklasse. Das nennt sich eine Strecker. Das ist ein Streckerprofil. Das bedeutet, die Sportler, die das Privileg haben, an der Elite-Schule zu sein und dann auch noch im Streckerprofil. Ich hatte trotzdem nur 13, weil ich bis zur 10. Klasse aufs Gymnasium gegangen bin und danach dann direkt in die 12. auf die Sportschule. Also es gibt keine besseren Bedingungen, als eine Elite-Schule dir im Schulsportsystem bieten kann. Du hast die Möglichkeit, am Morgen zu trainieren, danach in den Unterricht zu gehen, meistens nach 2 Stunden sogar noch eine Trainingsmöglichkeit zu haben oder nach 4 Stunden noch eine Trainingsmöglichkeit zu haben und dann hast du am Nachmittag nochmal dein reguläres eigenes Training quasi. Also es ist unglaublich, was die Schule dir da bieten kann, vor allen Dingen mit Trainingslagern etc. muss man ja auch freigestellt werden von der Schule, wenn wichtige Trainingslager vorm Saisonhöhepunkt anstehen etc. Und das ermöglicht dir alles diese Schule. Diese Schule hält dir einfach schulisch den Rücken frei, nicht umsonst, du musst schulisch auch was drauf haben und denen zeigen, du möchtest auch einen guten Schulabschluss erreichen. Und dann versuchen sie dir zu helfen. Sie werden dir nichts schenken oder dir quasi nicht irgendwie dich durchziehen, sondern du musst denen zeigen, ey, ich bin da, ich bin versuche für Deutschland Medaillen zu gewinnen, aber ich brauche eure Unterstützung, auch schulisch.
Und wer entscheidet, wer in diese Sonderklasse reinkommt? Was musst du dafür können?
Also die Anforderungen von der Eliteschule sind so, dass sowohl die schulische Leistung stimmen muss, als auch die sportliche. Das bedeutet, es müssen sportliche Kriterien erfüllt werden, die meistens der Landestrainer oder Bundestrainer ja quasi unterzeichnet oder einreicht. Wenn diese Kriterien da sind oder genehmigt worden sind, dann hat der Schüler die Möglichkeit, in einer Streckerklasse an einer Eliteschule seine schulische Laufbahn zu vollenden oder zu machen. Ja.
Also es ist schon was sehr Besonderes.
Ja, es ist auch unfassbar schwer, in so eine Klasse reinzukommen. Also unsere Klasse war oder bestand aus, ich meine, 13 Personen. So, also es ist ein extrem kleines Feld. Es ist ein riesengroßes Privileg, dass es so etwas gibt. Es ist auch relativ neu in Hamburg, dass es so etwas gibt. Und ich meine, Björn Lang-Venus bei uns auf der Schule ist auch bekannt als sehr verrückter und extrem guter Schulleiter, der hängt sich da total ins Zeug, aber der hängt sich auch ins Zeug, also nicht nur, ja, wir sind nur Sportler, sondern wir sind eine Schule und man ist als Sportler in so einer privilegierten Möglichkeit, eine Eliteschule in Anspruch zu nehmen und nebenbei ist es aber auch noch eine ganz normale Schule. So, und das Coole war einfach, dass man auf den Schulhof gegangen ist und einfach sowohl mit Leistungssportlern als auch mit normalen Schülern zu tun hatte. So, und das hat Herr Lang-Venus immer versucht zu vereinen und hat er auch hingekriegt.
Und was machst du jetzt zurzeit? Ich habe bei Instagram gesehen, da hast du eine Bundeswehruniform an und bist mit mehreren Soldaten auf dem Bild.
Ja, also jetzt zurzeit bin ich aktuell Soldat. Das ist aber quasi, wir sind eine Spezialtruppe, wir sind Sportsoldaten. Das bedeutet, ich werde bezahlt als Soldat oder bin Angestellter bei der Bundeswehr, bin aber gleichzeitig freigestellt für den Leistungssport. Und solange ich im Leistungssport meine erbrachte Leistung oder meine Leistung, die ich erbringen muss, erbringe, bin ich für den Leistungssport freigestellt. Und ohne dieses System der Sportfördergruppe Bundeswehr oder auch einer Sportfördergruppe der Bundespolizei ist in Deutschland der Leistungssport überhaupt gar nicht möglich.
Das heißt, du verdienst dort erstmal dein Geld.
Genau. Ich bin seit letztem Jahr Angestellter beim Bund und kriege dadurch monatlichen Sold.
Und wenn du mal nicht mehr Diskus werfen würdest oder aktiv Sport machen würdest, gibt es dann auch irgendein Ziel, das du hättest beruflich? Also möchtest du Soldat sein, möchtest du Trainer sein oder was ganz anderes? Also gibt es auch noch so ganz andere Dinge in deinem Kopf, was du studieren möchtest oder sonstiges?
Also letztendlich bin ich eine sehr sportbegeisterte Person, was glaube ich im Leistungssport auch anders nicht möglich ist, sich auch für den Sport oder für andere Sportarten zu interessieren. Ich habe schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken gespielt, auch nebenbei zu studieren, ist es halt alles extrem schwer noch zu kombinieren. Also ich muss auch meine Saison vorbereiten. Ich habe 2022 mein Abitur gemacht, habe dann 23 einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und bin Ende 23 als Soldat angestellt worden. Und jetzt habe ich quasi das Privileg durch die Bundeswehr, durch meinen Arbeitgeber bekommen, mich 100% auf den Sport zu konzentrieren. Und jetzt noch nebenbei zu studieren, bedeutet quasi die Aufmerksamkeit vom absoluten Leistungssport auch etwas zu distanzieren und zu entfernen, was natürlich vor so einer wichtigen Saison nicht gerade optimal ist. Und meistens ist es so, dass man ein Studium dann streckt, dass man quasi ein Semester übers ganze Jahr macht und nebenbei versucht, sein Studium zu vollenden.
Und gibt es neben all dem, was du tust, trainierst, arbeitest, auch noch ein anderes Leben mit Freunden, mit einer Freundin, mit Dingen, die so gar nichts mit dem anderen zu tun haben?
Es ist extrem schwer zu separieren, muss man einfach sagen, weil letztendlich ist die Wettkampfplanung in deiner Freizeit zu absolvieren. Deine Freizeit besteht also trotzdem aus Sport. Du umgibst dein gesamtes Umfeld aus Sportlern. Also zu 99% ist mein gesamtes Umfeld aus Sportlern. Gerade dadurch, dass ich auf eine Sportschule gegangen bin, sind meine ganzen Freunde quasi auch Sportler gewesen. Ich reise extrem viel durch die Welt, durch die ganzen Trainingslager und Wettkämpfe. Auf den Wettkämpfen und im Trainingslager sind natürlich wieder Sportler. Das Privatleben hat trotzdem mit Sport was zu tun. Und deswegen ist es halt umso schwerer, noch nebenbei was anderes zu machen und quasi das Leben nach dem Sport so vorzubereiten. Deswegen müssen wir aber trotzdem schauen, dass wir es aber natürlich trotzdem.
Okay, es hört sich so an, als hättest du auf jeden Fall keine Zeit für eine Freundin.
Doch, die ist auch noch mit dabei. Aber.
Und ist auch Sportlerin.
Ist auch Sportlerin, genau. Okay. Das ist, glaube ich, sonst anders auch nicht vereinbar.
Aber keine Leichtathletin.
Doch.
Auch noch, aber keine Diskuswerferin. Mhm. Gut, ich frage nicht weiter. So, nun hast du ja die Olympianorm einmal geworfen in Oklahoma und da bist du, wie ich gehört habe, auf eigene Kosten hingereist. Ist das richtig? Wie schaffst du das?
Ja, sowas ist nur zu ermöglichen, indem man eigene Sponsoren hat, indem man zum Beispiel den Arbeitgeber Bundeswehr hat und kleine Ersparnisse beiseite legt, um so etwas zu finanzieren. Und es ist schon ziemlich traurig, dass man so genau auf jeden einzelnen Euro schauen muss als Leistungssportler. Ich denke, dass da das System ein bisschen, also in Deutschland das System ein bisschen schwieriger geworden ist. Umso dankbarer bin ich, dass ich den Arbeitgeber Bundeswehr habe, um genau solche Reisen für mein großes Ziel zu erreichen.
Und gibt es denn keine Förderung vom DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportbund?
Prinzipiell ist die einzige Förderung, die man vom DOSB bekommt, die Sporthilfe. Das ist das Fördersystem, was es in Deutschland gibt, ausgenommen von den Sportfördergruppen, die es gibt, in die es aber unfassbar schwer ist, reinzukommen. Und dann muss man quasi zusehen, wie man sich das Leben finanziert.
Und bist du drin?
Sportler. In der Deutschen Sporthilfe?
Ja.
Ja. Also jeder Bundeskaderathlet ist automatisch in der Deutschen Sporthilfe drin.
Okay, und darf ich fragen, was man da ungefähr kriegt? Also ist das was, von dem du leben kannst oder sind das zwei Paar Turnschuhe?
Als Perspektivkaderathlet bekommt man von der Deutschen Sporthilfe 700 Euro.
Oh je. Das ist recht wenig, weil du ja auch wahrscheinlich eine Menge an Ausrüstung brauchst. Wie viele Sportschuhe brauchst du? Da wirken ja Kräfte im Diskusring. Mhm.
Naja, also Sportschuhe prinzipiell, wir haben separierte spezielle Wurfschuhe extra für einen Wettkampf. Meistens ist es so, man hat ein Trainingspaar, ein Wettkampfpaar an Schuhen. Natürlich ganz normale Warm-up-Schuhe, also Laufschuhe, ganz normale Straßenschuhe. Ja, dann natürlich sämtliche Wettkampfklamotten. Die Disken sind unfassbar teuer. Die Wettkampfreise ist unfassbar toll.
Hat man da seine eigene? Mhm. Und die muss dann bestimmten Größen, Gewicht und so entsprechen?
Die muss gewissen Kriterien von der IAAF. Also
was kostet so eine Diskusscheibe?
Kann von bis. Also ich.
Aber von bis?
Kann bis zu 1000 Euro kosten. So, und die muss man auch erstmal haben. Na, man muss sich natürlich nicht immer das teuerste Gerät kaufen. Das ist ganz klar auch zu sagen. So, aber letztendlich hat jeder Werfer seine eigenen Präferenzen. Jeder Werfer hat eigene Vorlieben, was das Gerät angeht. Der eine mag eine raue Oberfläche, der andere hat eher eine glatte Oberfläche lieber. Der Diskus hat 2 Kilo. Und es geht darum, wie viel Gewicht im Außenring letztendlich etabliert oder eingebaut ist. Weil je mehr Außenring oder je mehr Gewicht im Außenring liegt, desto stabiler liegt der Diskus in der Luft. Und das ist aber auch wieder für metertechnisch, also die Meter müssen zu dem Ringgewicht passen. Also es ist sehr komplex und sehr schwierig. Und alles sehr kostspielig halt.
Okay, aber es ist nicht so, die teuerste Diskusscheibe ist automatisch die beste.
Nein, weil es sehr, sehr, sehr werferspezifisch einfach ist. Also ich kann ja jetzt auch nicht sagen, das teuerste Auto ist das schnellste. Sondern es gibt auch billigere Autos, die aber trotzdem schnell sind. So, und so ist es halt letztendlich mit den Geräten dasselbe.
Okay, hoffen wir, dass du eine sehr, sehr schnelle Diskusscheibe hast. sag nochmal, die Trainingsstätten, also die Jahnkampfbahn ist so place to be für dich.
Ja, absolut. Okay. Hamburg allgemein. Also ich finde, Hamburg ist die schönste Stadt weltweit bisher. Ich bin schon viel in meinem jungen Alter um die Welt gereist, habe auch schon viele faszinierende Orte gesehen, aber Hamburg ist dann doch irgendwie Heimat. Hamburg ist einfach nur Wohlfühlen für mich und ich möchte aus Hamburg nicht raus, nicht gehen.
Und was magst du so an Hamburg?
Einfach, also es ist schwer zu beschreiben, einfach alles. Also es ist, das, okay, ich muss eine Sache sagen, vielleicht das Wetter nicht unbedingt. Ja, wir haben häufig Schiedwetter, aber prinzipiell ist zu sagen, dass die Trainingsbedingungen für mich optimal hier sind. Die Unterstützung vom Olympiastützpunkt hier in Hamburg ist auch optimal. Jetzt soll auch noch ein neuer Olympiastützpunkt gebaut werden, der hoffentlich auch bald dann mal angefangen wird zu bauen. Es ist einfach wie so eine kleine Sportfamilie hier, die man nicht meiden möchte, ja.
Wie wichtig sind denn Sportvereine?
Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich bin ja bei der TSG Bergedorf, bin über die Unterstützung von der TSG unfassbar dankbar. Normalerweise ist es so, dass man auf einem gewissen Niveau ja auch einen richtigen Vertrag beim Verein bekommt. Das ist aber bei der TSG zum Beispiel nicht möglich, weil die TSG ein relativ kleiner Verein in Anführungszeichen ist und keine Profisportler engagieren darf. So, und deswegen bin ich aber trotzdem, also ich habe etliche Angebote aus ganz Deutschland auch schon bekommen, um zu wechseln und auch relativ große Summen geboten bekommen, aber Geld ist in dem Fall nicht alles. Und ich fühle mich einfach ja wie so eine riesengroße Familie in der TSG. Ich kenne Boris. Boris ist der Chef der TSG Bergedorf oder der Vorsitzende der TSG Bergedorf. Der versucht alles zu ermöglichen, der einfach auch ja ein klasse Mensch ist, der sich engagiert sporttechnisch, wo er kann, wie er kann. Und
das Ehrenamt ist ja auch ganz wichtig im Sport. Ne? Hast du ja auch wahrscheinlich als kleines Kind viele Trainer, die das ehrenamtlich machen, kennengelernt.
Absolut. Also ich finde, dass Sport allgemein leider in den letzten Jahren an Stellenwert enorm verloren hat, was eine absolute Schande ist, weil Sport zusammenbringt. Sport Sport inkludiert sowohl als auch bringt verschiedenste Schichten zusammen und das ist unfassbar wichtig, um den Körper fit zu halten, um Spaß zu haben, um auch mal abzuschalten und nicht jeden Tag vorm Fernseher oder vorm Handy zu sitzen. Ich finde es so unfassbar schade, dass trotzdem für den Sport so wenig getan wird und auch so wenig Anerkennung in der Gesellschaft allgemein da ist, außer Fußball natürlich.
Dann kommt jetzt die nächste Frage gerade recht, die stellen wir allen viel Hamburg-Gesprächspartnern. Wenn du König von Hamburg wärst, ja, was würdest du dir wünschen, was würdest du sofort einführen, abschaffen oder verändern?
Es ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also wenn ich König wäre, würde ich erstmal dafür sorgen, dass sowohl der Spitzensport als auch der Breitensport wieder an Anerkennung gewinnt. Ich würde Trainerstellen, insbesondere Trainerstellen fördern, weil es kann nicht sein, dass teilweise Trainer nur als Honorarkraft Angestellte für 1-200 Euro bei einer 30-Stunden-Woche im Monat arbeiten. Sowas darf nicht passieren. Der deutsche Sport oder allgemein der Sport hat eine viel, 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 viel größere Anerkennung verdient. Es gibt auch noch andere Sportarten als den Fußball in Hamburg oder auch in Deutschland. Ich habe mich jetzt letztens dafür eingesetzt, dass es zum Beispiel eine Polizeitrainerstelle gibt. Es gibt ja verschiedene Sportfördergruppen, was wir vorhin auch schon angeschnitten haben. Und mein absoluter Traum wäre, wenn wir in Hamburg es hinbekommen könnten, in der Polizei Hamburg ein oder zwei Trainerstellen zu schaffen, die den Olympiastützpunkt oder die Leistungssportler unterstützen können auf ihrem Weg zu Saisonhöhepunkten. Und ich denke, dass wir das als Sportstadt Hamburg auf alle Fälle hinkriegen können, wenn wir wollen.
Und würdest du denn als König auch die Olympischen Spiele nach Deutschland holen?
Definitiv. Also wir müssen was für den Sport tun und ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, als die Olympischen Spiele in Deutschland auszutragen, um zu zeigen, dass wir wie wir für den Sport gewachsen sind. Wir sind für Olympische Spiele gewachsen. Ich glaube, dass Deutschland schon immer eigentlich ein sportbegeistertes Volk war, das jetzt ein bisschen eingeschlafen ist. Und wenn wir die Olympischen Spiele wieder zurück nach Deutschland holen, haben wir in Deutschland, natürlich am besten in Hamburg, eine Monopolstellung. Und das ist das, was wir wieder hinkriegen sollten und wofür ich selbstverständlich bin.
Schön, also ich setze mich auch dafür ein, dass du König von Hamburg bist. Eine allerletzte Frage habe ich noch. In unserem Fragebogen hast du geschrieben, dass du deine Freunde sehr gerne unterstützt, indem du ihnen beim Umzug hilfst, beziehungsweise Möbel aufbaust und umbaust. Wie oft kommt das vor?
Jetzt tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig. Ich bin natürlich sehr, sehr gerne als Schlepper engagiert oder werde sehr, sehr gerne als Möbel-Umzugsunternehmen angestellt. Da kommt, glaube ich, dann die Körpergröße und auch die gewisse Kraft zum Einsatz oder ist auch gefordert.
Wie stelle ich mir das jetzt so ganz bildlich vor? Du trägst also so einen richtig schweren Sessel auf einem Arm und einen Tisch auch alleine, genau, was sonst.
Und den Tisch auf der anderen
und
Seite
die Waschmaschine hinten
drauf.
Jawohl,
genau. Und auf dem Rücken noch, genau. Nee, also ist es schon so, dass es vom Vorteil ist. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen mehr schleppen als, sage ich mal, der normale Durchschnittsmensch. Von daher macht das schon Sinn, mich quasi zu engagieren für sowas. Meistens sind es Freunde, die einfach umziehen, wo ich sehr, sehr gerne helfe. Aktuell ziehe ich selber um und habe gestern Abend noch bis spät in den Abend rein so einen riesengroßen Schrank zusammengeschraubt. Macht nicht so Spaß, aber muss auch sein, ne?
Von wo nach wo ziehst du?
Ich ziehe jetzt quasi von meiner Mutter aus. Wird auch langsam ein bisschen enger, ne? Mit drei Jungs zusammen in einer Butze und ziehe jetzt mit meiner Lebensgefährtin dann zusammen.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank.
Dass du da warst. Schön, dass wir dich kennenlernen durften hier bei Viel Hamburg. Wir drücken dir ganz fest die Daumen für Olympia. Alles, alles Gute auf jeden Fall.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und Dankeschön.
Bis ganz bald. Und zum Schluss wie immer noch eine Hörempfehlung. Das ist heute unser neuer Podcast Gerichtssaal 237.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist, erlebe ziemlich hautnah mit, was da passiert und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sage Hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True-Crime-Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.